Ich bin völlig blind. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tage und Nächte sind auf den Kopf gestellt, weil ich Schwierigkeiten habe, nachts zu schlafen und tagsüber wach zu bleiben. Ich leide unter NON24, einer seltenen Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, die viele völlig blinde Menschen betrifft. Möchtest du mehr über diese Erkrankung in Verbindung mit völliger Erblindung erfahren? Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 008.
Ob True Crime, Comedy oder News, hör was du willst, so viel du willst. Mit Aldi Talk streamst du endlich unendlich. Denn du kannst so oft du willst Daten kostenlos nachbuchen. Und das ohne Vertragsbindung. Hol dir die Aldi Talk Tarife schon ab 9,99 mit bis zu 50, 100 oder 150 Mbit und 5G. Jetzt weiterhin buchbar in deiner Aldi Filiale oder in der Aldi Talk App. Aldi. Gutes für alle.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich bin heute sehr, sehr gespannt, was wir besprechen werden mit dem einzigartigen Nicht-Free Agent. Der Mann ist sowohl privat als auch podcast-technisch in festen Händen. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schön gesagt gerade. Das Gleiche kann ich ja nur auch über dich sagen. Wie geht's dir?
Gut. Bin noch ein bisschen müde, ein bisschen schlecht geschlafen, ein bisschen Rückenschmerzen, so diese kleineren Wehwehchen.
Wenn es wahrscheinlich Richtung 30 das Alter geht, ja.
Ja, ich meine, ich werde in ein paar Wochen 26 Jahre alt, so langsam. Das dürfte ja bei dir wahrscheinlich noch etwas schlimmer sein.
Hör mir auf.
Aber ansonsten geht's mir fantastisch. Ich möchte mich nicht beklagen. Wie sieht's bei dir aus?
Wunderbar. Mir ging's nie besser. Ich habe richtig, richtig Bock auf die heutige Folge. Generell gerade, mir fällt's nicht schwer, irgendwelche Themen zu finden für YouTube jetzt, nachdem auch in der Summer League einiges abging, nachdem jetzt auch einige Free Agents noch sich einem neuen Team angeschlossen haben. In den letzten Tagen, Ende Juli, ist dann immer so ein bisschen die Phase, wo man dann nicht so mehr so richtig weiß, was man machen soll, nachdem jetzt der Draft und die frühen Free Agency Tage und die Summer League dann der Vergangenheit angehören. Aber ich finde diesen Sommer, gerade jetzt durch Beal und Smart und Paul und Lillard, haben wir jetzt in den letzten anderthalb, zwei Wochen noch einiges bekommen hier rund um die NBA. Deswegen aktuell weder auf YouTube noch hier im Podcast große Probleme, irgendwelche Themen zu finden. Es gibt immer irgendwas, worüber man aktuell reden kann, und wir reden heute über ein paar Spieler, die sich in den letzten Tagen und Wochen keinem neuen Team angeschlossen haben, sondern noch auf dem Markt sind. Wir werden über einige Unrestricted Free Agents reden, aber vor allem natürlich, und das ist ja aktuell so ein bisschen die interessantere Sache, wie es denn bei dem einen oder anderen Restricted Free Agent aussieht, vielleicht da auch nochmal für den einen oder anderen Hörer, Hörerin, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so tief drin sind, noch ja ein paar Unterschiede nochmal erklären, vielleicht auch nochmal ein bisschen runterbrechen, welche Möglichkeiten es denn da jetzt gibt, Unterschiede zwischen Restricted und Unrestricted Free Agency, wie Spieler überhaupt Restricted Free Agent werden, all solche Sachen werden wir hier und heute mal ein wenig besprechen, habe ich richtig Bock drauf.
Yes, sir.
Aber davor haben wir jeder eine Headline mitgebracht. Ich möchte über Chris Paul reden, der sich den Clippers angeschlossen hat. Und dann bin ich sehr gespannt, was du hier und heute mitgebracht hast.
Lass uns doch gerne mit Chris Paul anfangen. Das war natürlich jetzt die eine größere Signing-Geschichte jetzt noch seit der Smart-Geschichte. Der nächste nach Bradley Beal, der sich zu niedrigen Bezügen und als vorheriger Free Agent Bradley Beal nach Buyout bei Chris Paul war der Vertrag einfach ausgelaufen, den er bei den Spurs unterschrieben hatte davor. Chris Paul, der 82 Spiele absolviert hat und, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch 82 Spiele gestartet ist für die San Antonio Spurs.
Genau.
In der vergangenen Saison, selbst nach der Ankunft von De'Aaron Fox dann, nach der Trade Deadline. Nee, Fox war ein bisschen früher als Deadline schon. Egal. Chris Paul hat in einem hohen Alter, nämlich mit 39 in seiner Age 39 Season, der gute Mann ist 40 Jahre alt geworden Anfang Mai, wird jetzt also in seine Age 40 Season gehen und hat nochmal ganz schön abgeliefert. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie du die Geschichte, dass er jetzt natürlich ein bisschen Parallele zu Lillard, eine emotionale Rückkehr, Lob City und so weiter, aber auch natürlich der spielerische Fit. Bin sehr gespannt, wie du das jetzt einordnest.
Ja, Chris Paul ziemlich rumgekommen in den letzten Jahren, war sehr, sehr viele Jahre in New Orleans natürlich, bei den Clippers, dann zwei ziemlich erfolgreiche Jahre in Houston gehabt, zu KC gewechselt, dort so ein bisschen den jungen Guards, gerade auch SGA weitergeholfen, dann in Phoenix das Team in die Finals geführt, da als Mentor und Anführer für diese junge Truppe gedient, dann zu den Golden State Warriors gegangen, vor zwei Jahren, letztes Jahr dann zu den San Antonio Spurs und jetzt zurück bei den Los Angeles Clippers. Ich denke, die Tage, wo Chris Paul noch einen großen Unterschied machen kann als Spieler, als jemand, der auf dem Parkett eine gewisse Leistung bringt, die sind vorbei. Er war sehr, sehr gut in Phoenix. Er war vielleicht nicht der beste Spieler in Phoenix, aber der wichtigste Spieler in Phoenix bei ihrem Einzug in die NBA Finals und auch in den beiden Jahren danach noch klasse Leistung gebracht. Als er zu den Warriors gewechselt ist vor zwei Jahren, ich kann mich erinnern, hat ein Video gemacht, ist das jetzt ein großer Gamechanger? Endlich hat man von der Bank jemanden, der Stabilität reinbringt in diesen Non-Curry-Minuten. Und es hat okay funktioniert, aber jetzt auch nicht überragend, auch nur 58 Spiele gemacht damals für die Warriors zum ersten Mal. Nicht zweistellig gescored in seiner Karriere, die Volumen-Stats, sein Impact, alles runtergegangen. Und das war so ein bisschen das letzte Mal, dass ich, als Chris Paul irgendwo hingewechselt ist, gesagt habe, okay, Alter, das könnte eventuell etwas verändern, auch in Sachen Titel, Rennen und Ausblick eines Teams auf die Erfolgschancen in der jeweiligen Saison. So, und dann hast du den Wechsel gehabt zu den San Antonio Spurs, auch eher wieder in so einer Leadership-Rolle für die jungen Spieler, mehr so helfen, junge Spieler in Szene zu setzen, dass sie sich weiterentwickeln auf und neben dem Parkett beim Training einfach Wisdom weitergeben in allen möglichen Situationen, aber jetzt als Spieler an sich ist da einfach nicht mehr allzu viel da gewesen. Er hat alle 82 Spiele gespielt, gestartet, du hast es gerade gesagt, 28 Minuten gespielt pro Abend, also er hatte auf jeden Fall auch einen Impact, 9 Punkte, 7,5 Assists pro Abend, er war jetzt nicht schlecht, aber das ist natürlich auch aufgrund des hohen Alters und der anderen Verletzungen in den letzten Jahren nur noch ein Schatten des Spielers, der mal war. Was mich jetzt zu den Los Angeles Clippers bringt, das ist eine schöne Story und ich hatte mir gewünscht, dass er zu den Clippers geht, nach Hause kommt und einfach da vielleicht dann auch seine Karriere beendet und er wird die Karriere beenden nach der Saison, wo er seine erfolgreichsten und besten Jahre auch hatte und wo er zu einem Superstar in der NBA geworden ist. Ändert dieser Chris Paul-Move irgendetwas an den Titelchancen der LA Clippers in der kommenden Saison? Ich denke, nein. Wir haben jetzt schon gehört, dass Chris Paul von der Bank kommt, dass Chris Paul eine kleine Backup-Rolle bekommen wird. Der General Manager Lawrence Frank hat auch schon bestätigt, dass es Abende geben wird, an denen Chris Paul nicht spielen wird. Und all das hat man mit Chris Paul besprochen. Das ist eingeflossen in die Verhandlungen. Und ich nehme ganz stark an, dass er damit fein ist, dass er in dem Wissen, wie die Saison auch so ein bisschen verlaufen wird, dann diesen Deal jetzt gemacht hat mit den Clippers. Die Clippers sind ein unfassbar tiefes Team. Man hat sage und schreibe 11 Spieler im Kader, die letzte Saison mehr als 17 Minuten pro Abend absolviert haben. Das gilt übrigens auch für die 4 Neuzugänge, Paul, Beal, Collins und Lopez. Sicherlich hat man mit Paul und Amir Coffey auch 2 Spieler abgegeben, die viele Minuten letzte Saison bekommen haben. Aber dass nicht jeder Spieler in diesem Team so viele Minuten jetzt auch sehen wird und in so einer prominenten Rolle spielen wird, wie sie das letzte Saison getan haben, gerade jetzt Bradley Beal, jemand wie Brook Lopez. Also Lopez wird nicht 32 Minuten pro Abend jetzt bei den Clippers sehen als Backup-Center für Zubats, wie er das jetzt in Milwaukee getan hat. Und ich glaube, Chris Paul wird auch einer sein. Also er wird keine 82 Spiele machen, selbst wenn er nicht sich verletzen sollte. Und er wird eine kleine Rolle haben. Kein großer Gamechanger in meinen Augen. Ich bin sehr gespannt, wie du das siehst. Aber wie wir jetzt auch bei den letzten Deals gesagt haben, das ist kein Risiko für die Los Angeles Clippers. Es ist ein sehr kurzfristiger Vertrag. Chris Paul hat schon gesagt, das wird sein Abschiedsjahr. Er verdient wenig Geld. Er ist in einem Alter, wo er jetzt auch in den letzten Jahren schon gezeigt hat, dass er eine kleine Rolle akzeptieren kann. Und du hast jetzt basically 48 Minuten Point Guard Play von entweder James Harden oder Chris Paul. Und das ist an sich erstmal keine allzu schlechte Sache in meinen Augen. Von daher, das ist ein toller Move, das ist ein Feel-Good-Move. Ich wüsste nicht, was man an diesem Move kritisieren soll. Es war jetzt nicht so, dass die große Antwort der Clippers auf ihr Ausscheiden in der ersten Runde Chris Paul war, sondern dass man Bradley Beal reinholt, dass man für John Collins tradet, dass man mehr Tiefe im Frontcourt reinholt mit Brook Lopez. Chris Paul ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen und nicht die große Antwort. Das wäre eine Enttäuschung gewesen. Für mich ist die ziemlich geniale Offseason der Clippers jetzt nochmal minimal besser geworden. Und wir werden in dieser Folge über einige der Free Agents reden, die noch auf dem Markt sind. Und ich wüsste jetzt nicht, wen die Clippers da lieber hätten reinholen sollen. Hätte man jetzt lieber Ben Simmons zurückholen sollen? Hätte man lieber Westbrook zurückholen sollen? Also ich habe lieber Chris Paul in diesem Team als einen Russell Westbrook oder einen Malcolm Brogdon oder einen Cameron Payne. Von daher, ich feiere den Move. Aber es ist kein großer Gamechanger. Und es würde mich sehr überraschen, wenn du das anders siehst, oder?
Ich sehe das 1:1 quasi genau gleich. Vielleicht bin ich einen kleinen Tick höher oder optimistischer, was tatsächlich den spielerischen Impact angeht, den Paul in diesem Team haben kann. Unter anderem, weil James Harden die letzten beiden Jahre 79 und 72 Spiele absolviert hat. Und da denke ich, sollten wir uns nicht darauf verlassen, dass das nochmal so passieren wird. Also ich erinnere mich noch zum Beispiel beim Fantasy Draft vor der vergangenen, ich spiele ja Fantasy Basketball übrigens. Das, ich habe das jetzt echt schon lange nicht mehr erwähnt. Also vielleicht haben es inzwischen wirklich ein paar Leute vergessen. Vergessen viele. Ich hab die Finger gelassen von James Harden, beziehungsweise ich habe ihn dann irgendwann gedraftet und habe ihn aber relativ schnell weggetradet. In dem Glauben, dass er sich verletzen wird und einiges an Zeit verpassen wird oder auch hier und da mal geschont wird. Ist ein bisschen nach hinten losgegangen, dieser Trade, weil halt James Harden einfach die ganze Saison über 79 Spiele abgeliefert hat und natürlich ein Fantasy-Monster war, wie er es halt ist. Ich glaube nicht, dass es der Plan sein sollte oder dass selbst wenn es der Plan wäre, dass das rein biologisch wieder so aufgehen wird. Und deswegen finde ich das, wie du gerade gesagt hast, 48 Minuten Point Guard Play oder eben ein Ballverteiler als Backup für die Male, die Harden vielleicht nicht spielt. Jemand, der vielleicht auch, wenn Beal mal ausfällt, wenn Kawhi ausfällt, was er tun wird, früher oder später, hier und da mal ein bisschen mehr Usage übernehmen kann und ansonsten aber in so eine, wie du es gerade schön skizziert hast, mehr so eine Mentorenrolle, eine Vocal Leader, Locker Room Guy, weil im Großen und Ganzen stimme ich dir natürlich zu. Also es sollte hier nicht der Plan sein und das ist ja auch offensichtlich nicht der Plan bei so einem tiefen und auch jetzt hochkarätig besetzten Team, zumindest was die Namen angeht. Es ist nicht der Plan, dass Chris Paul hier reinkommt und so wie bei den Spurs letzte Saison 28 Minuten pro Abend spielt, da bin ich mir sehr sicher. Das wird eine kleinere Rolle werden, das wird eine Backup-Rolle werden. Und das ist auch völlig richtig so. Bei ihm natürlich auch die Verletzungssorgen, 82 Spiele hin oder her. Der Mann ist, wie gesagt, 40 geworden kürzlich. Und das ist jetzt natürlich schon ein Potpourri an Verletzungssorgen mit Kawhi, Harden, Paul, Beal. John Collins hatte die ein oder andere Verletzung schon in seiner Karriere. Brook Lopez im hohen Alter und so weiter und so fort. Aber unterm Strich, wie gesagt, ich sehe es eigentlich genau wie du. Geiles Signing, überhaupt kein Risiko dabei. Du hast das Potenzial einer wunderschönen Geschichte. Also das ist an sich schon eine schöne Geschichte, dass Chris Paul für sein Abschiedsjahr zurückkehrt zu den Clippers. Wenn das dann auch noch enden sollte in einem Ring vielleicht sogar, das wäre natürlich eine wunderschöne Geschichte. Hey, Win-Win-Win-Situation, würde ich sagen. Für die Clippers, für Paul und für uns als neutrale NBA-Öffentlichkeit.
Ja, für die Clippers wäre es schon mal ein großer Fortschritt, überhaupt in die NBA-Finals zu kommen und den Westen zu gewinnen. Dann hätte man wenigstens mal einen Banner in der neuen Arena, was ich ihnen schon sehr gönnen würde. Also wir wollen ja noch gar nicht von einer Meisterschaft reden. Erstmal die Western Conference gewinnen, was im nächsten Jahr ja schon ein sehr, sehr großer Schritt wäre in Richtung Titelgewinn, wenn wir auf den Osten gucken. Aber ich würde es den Clippers zumindest gönnen, mal wieder ein bisschen weiterzukommen. Ist natürlich jetzt ein super altes Team. Und das ist selten ein Erfolgsrezept. Also klar, du möchtest irgendwo auch Erfahrung dabei haben und Spieler, die schon wichtige Playoff-Schlachten geschlagen haben. Aber in Sachen Athletik, Fast Pace, so wie sich ja das Spiel auch entwickelt hat in den letzten Jahren, und natürlich auch in Sachen Verletzungsanfälligkeit sind das jetzt nicht die alleroptimalsten Voraussetzungen bei den Los Angeles Clippers, die auch in Sachen Athletik einiges verloren haben mit Amir Coffey und auch Ben Simmons in diesem Sommer. Und wenn du jetzt guckst, natürlich mit Kawhi und Harden und Paul und Beal und Lopez, da laufen jede Menge Spieler rum, die 30er-Jahre-Marke schon seit einiger Zeit überschritten haben. Und das ist in der Regel nicht das Erfolgsrezept oder das, was irgendwie Meisterschaftsteams in den letzten Jahren geeint hat. Meisterschaftsteams sind älter in der Regel und erfahrener, aber nicht so alt. Also wenn die Clippers Meister werden, den Ring, den du gerade angesprochen hast, holen sollten in der kommenden Saison, wären sie, da habe ich jetzt keine Statistik gesehen, aber mit ziemlicher Sicherheit, eines der ältesten Teams, gerade in der Zeit, in der ich die NBA verfolge, denen das gelungen ist. Wahrscheinlich sogar das mit Abstand älteste Team, welches ja dann irgendwie den Titel gewinnen konnte. Aber wie gesagt, trotzdem im Großen und Ganzen eine hervorragende Offseason. Und an unserer Ansicht ist die Clippers so ein bisschen dieses dritte Tier im Westen anführen könnten, wenn wir jetzt gucken auf OKC als den klaren Favoriten und dann Houston und Denver in diesem Verfolgertier, in diesem zweiten Tier. Und danach dieses Tier, wo die Lakers drin sind, die Wolves drin sind, meinetwegen, wenn alles perfekt läuft, die Dallas Mavericks noch drin sind und das ein oder andere weitere Team vielleicht noch, da sind die Clippers ganz oben mit dabei. Und das hat sich nur verstärkt jetzt durch diesen Chris Paul Move. Was hast du denn als Headline mitgebracht heute?
Ich bin völlig blind. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tage und Nächte sind auf den Kopf gestellt, weil ich Schwierigkeiten habe, nachts zu schlafen und tagsüber wach zu bleiben. Ich leide unter NON24, einer seltenen Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, die viele völlig blinde Menschen betrifft. Möchtest du mehr über diese Erkrankung in Verbindung mit völliger Erblindung erfahren? Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 008.
Eine kleine, aber feine, auf die ich gestoßen bin, weil die NBA ein Video gepostet hat vor 2-3 Tagen. Mit den Top 10 Dunks der vergangenen Saison bezogen auf die Vertical bei diesen Dunks. Hast du das gesehen?
Nope. Sowas schaue ich mir nicht an.
Mit sowas gebe ich mich nicht ab.
Sowas Vertical. Gebe ich nicht.
Auffällig war die Namen, die diese Top 10 gebildet haben. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich dich das nachher als Trivia frage, die anderen 5. Aber ich habe jetzt eine andere dabei für später. Steph Castle, Anthony Edwards, Jalen Green, Malik Monk, Ja Morant, jeweils einmal vertreten in dieser Top 10, wo man sagt, hey, makes sense, das sind Dudes, die können ganz schön hoch springen. Die anderen 5 Plätze gingen an Shaedon Sharpe. 5 der 10 Dunks mit der höchsten Vertical in der vergangenen Saison kamen von Shaedon Sharpe, was ich A, einen geilen Funfact finde, und B, mich daran erinnert hat, dass ich Shaedon Sharpe ziemlich mag und dass der unterm Radar vielleicht so ein bisschen... Ich will nicht sagen Breakout, aber er hatte eine sneaky, ziemlich gute Saison. 18,5 Punkte pro Abend, 4,5 Rebounds, 3 Assists in 31,3 Minuten. Er hat weniger Minuten auf dem Feld gestanden als im Vergleich zur Saison davor, in der er leider nur 32 Spiele absolviert hat, weil er sich dann etwas schwerer verletzt hat, hat trotzdem all seine Counting Stats bis auf die Rebounds nach oben schrauben können in 2 Minuten weniger pro Abend. Der Haken kommt bei den Advanced Stats. 110er All-Rating und 55% True Shooting. Ich entscheide mich hier jetzt dafür, den optimistischen Glas-halb-voll-Weg zu gehen und zu sagen, das waren jeweils Career Highs. Aber mir ist natürlich völlig bewusst, dass das nicht so rosig ist, dass das sicherlich auch der Grund ist, warum Shaedon Sharpe jetzt nicht als Blue-Chip-Prospect, wow, hey, achtet mal auf den, das könnte mal ein Franchise-Spieler werden oder sowas. Aber trotzdem wollte ich mal ein kleines Scheinwerferlicht drauf legen. Mini-Breakout gehabt in der vergangenen Saison. Nicht unbeteiligt gewesen daran, dass die Blazers, wir haben neulich in unserer Damian Lillard-Analyse drüber gesprochen, die Blazers ein Team, das einige interessante junge Spieler hat und ja auch diesen kleinen Playoff-Push hatte gegen Ende der vergangenen Saison, in dem man richtig gut ausgesehen hat. Da war er nicht unbeteiligt dran an beiden Enden des Parketts. Ein Spieler, der halt einfach, wie diese Top 10 von der NBA gepostet zeigt, immer mal wieder gut ist für ein krasses Highlight aufgrund seiner irren Athletik, also wirklich Top 5, Top 10 Athlet in der NBA, was die Explosivität und die Schnelligkeit vom Boden in den Himmel angeht. Und ein Spieler, der hier und da eben auch so Shotmaking-Ansätze und ab und zu sogar mal einen soliden Pass und so weiter, also der nicht nur reduziert werden sollte auf seine Athletik. 18,5 Punkte pro Abend sind ein Wort als 21-Jähriger. Und ich habe zumindest mal ein halbes Auge drauf, ob wir mit einem Blazers-Team, das wahrscheinlich in der Summe ein wenig seriöser werden wird. Also zum einen ist die DeAndre Ayton-Seifenoper so ein bisschen vorbei, die es ja wohl hinter den Kulissen gegeben haben scheint. Jrue Holiday ist jetzt da als Veteranen, ja, ich will nicht sagen Veteranen-Leader, aber wer weiß, Damian Lillard, wir haben darüber gesprochen, zunächst jetzt erstmal hinter den Kulissen, ab nächster Saison dann erst auf dem Feld, aber immerhin. Ich habe ein halbes Auge drauf. Ich sag jetzt hier nicht, oh, passt auf, Sheldon Sharp, Breakout Watch und der Dude wird All-Star nächstes Jahr. Aber es ist ein Spieler, dem ich sehr, sehr gerne zuschaue, aus offensichtlichen Gründen, der natürlich effizienztechnisch noch sehr, sehr große Defizite hat in seinem Spiel, aber dem ich jetzt hier heute mal ein kleines Shoutout geben wollte und gespannt bin, was wir von ihm sehen werden in der kommenden Saison.
Hm, du schon seit einer ganzen Weile optimistischer als ich, was Shane Sharp angeht. Ich möchte sagen, dass wir über seinen Jahrgang auch schon einen Redraft gemacht haben. Mal
stimmt, ja.
Irgendwann, wo du ihn deutlich höher gerankt hattest als ich. Ja, mal schauen. Ich bin generell gespannt, wie es jetzt bei den Blazers weitergeht. Man hat jetzt noch so ein Jahr, bevor Dame dann zurückkommt, wo man nochmal ganz entspannt gucken kann, okay, wer sind die Keeper unseres jungen Kerns? Entwickelt sich's gut zu jemanden, um den man vielleicht hoffentlich langfristig herumbauen kann? Ist Shaedon Sharpe jemand, den wir langfristig als Winning Foundation sehen? Wir werden auf jeden Fall seriöseren Basketball sehen, jetzt in der kommenden Saison schon in Portland, allein durch die Ankunft von Jrue Holiday, bei dem ich übrigens nicht verstehe, warum irgendjemand denkt, dass es hier zu einem Buyout kommen könnte, bei noch über 100 Millionen, die er auf Restvertrag hat und nachdem eigentlich auch klar ist, dass die Blazers ihn haben wollen. Klar, Wave and Stretch und Buyouts sind jetzt so ein bisschen in Mode gekommen, aber ich habe jetzt an einigen Stellen in den letzten Tagen, dass der eine oder andere denkt, dass Jrue Holiday hier sich auf ein Buyout einigen könnte, vielleicht sich den Lakers anschließt oder sowas, was ich aktuell überhaupt nicht denke, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Die Blazers werden ein bisschen seriöseren Basketball spielen. Da lässt sich dann auch schon erwarten, dass in diesem seriöseren Umfeld jemand wie Shaedon Sharpe, auch jemand wie Scoot, dass sie einfach auch effizienter dann unterwegs sein werden. Die rohen Anlagen sind da. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei ihm entwickelt, aber ich bin da nicht so optimistisch, wie du es bist. Wollen wir mit den Unrestricted Free Agents anfangen oder wollen wir mit den Restricted Free Agents anfangen? Wie wär's dir lieber?
Ich glaube, wie du im Intro auch schon gesagt hast, ich glaube, bei den Restricted Free Agents gibt es mehr Gesprächsstoff. Das ist halt so die jetzt noch verbleibende größte Storyline, dass mit Jonathan Kuminga, Cam Thomas, Josh Giddey und Quentin Grimes vier ja relativ große Namen noch ohne Vertrag dastehen aktuell. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns doch ganz kurz über die paar Unrestricted Namen sprechen und vielleicht so ein bisschen Bauchgefühle teilen, was wir glauben, was da noch passieren könnte. Und dann widmen wir uns dem Restricted Free Agency Thema, weil ich habe nämlich auch ein paar allgemeinere Gedanken. Ich fand das einen guten Ansatz, was du gesagt hast. Gerne mal das Konzept vielleicht noch so grob erklären für die Leute, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben. Und Erklärungen versuchen zu finden, warum das jetzt passiert ist, dass gleich vier dieser Jungs aktuell noch ohne Vertrag dastehen. Aber wie gesagt, lass uns von mir aus gerne mit den Unrestricted Boys anfangen, weil ich glaube, das wird sich relativ schnell abhandeln lassen.
Ja, Al Horford ist wahrscheinlich der beste Spieler, der aktuell noch auf dem Unrestricted Free Agent Markt unterwegs ist. Der Spieler, der noch am ehesten vermutlich auch einen Einfluss haben kann auf das, was da an der NBA-Spitze potenziell passiert, der in der letzten Saison am besten gespielt hat von all diesen Spielern und bei dem es mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, warum er zu so einem späten Zeitpunkt der Free Agency überhaupt noch auf dem Markt ist. Also selbst wenn jetzt dann von Seiten der Celtics klar war, okay, wir können ihn nicht bezahlen oder wir wollen ihn nicht bezahlen, wir müssen weiterhin Gehalt sparen. Selbst wenn das der Fall war, was ich mir gut vorstellen kann, dann hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass da nicht irgendein anderes Team ihn abschaubt. Ich weiß nicht, woran das jetzt genau scheitert, ob seine Gehaltsvorstellungen so weit entfernt sind von dem, was der Markt noch hergibt. Aber kannst du dir irgendwie erklären, warum Al Horford noch kein neues Team gefunden hat.
Ich vermute, also ich meine auch im Hinterkopf zu haben, dass ich das in irgendeinem Podcast von einem informierten Menschen gehört habe, aber da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Ich vermute, dass schon seit geraumer Zeit feststeht, dass er bei den Warriors signen wird und dass die Warriors mit ihm aber unterm Tisch so ein Agreement haben, hey, lass uns erstmal diese Kuminga-Geschichte abwickeln, wie auch immer, sei es ein, reden wir ja gleich drüber, sign and trade oder doch resign oder wir lassen ihn ziehen. Und wenn das dann geregelt ist und wir ein bisschen besser planen können für die nächsten Jahre, dann kriegst du deinen Vertrag. Das ist die einzige Erklärung, weil ansonsten wäre ich bei dir. Könnte ich mir nicht so richtig erklären. Klar, der Mann ist 39 Jahre alt. Nicht die allersicherste Wette, was Availability und so angeht, aber rein vom spielerischen Level her ist er natürlich jemand, der viel zu gut ist, um an diesem Punkt der Free Agency noch verfügbar zu sein. Ich könnte wetten, dass da mit den Warriors bereits ein Deal in der Schublade liegt und sobald die Kuminga-Geschichte geregelt ist, dieser Deal dann auch an die Öffentlichkeit getragen wird. Das wäre meine Erklärung.
Macht Sinn. Macht viel Sinn. Über wen willst du reden als nächstes?
Über niemanden, ehrlich gesagt. Also die anderen Namen. Das ist dann schon ein sehr großer Abfall von, also nicht Abfall im Sinne von, dass die restlichen Spieler Müll sind, aber Abfall im Sinne von, wir haben Al Horford und dann kommt erstmal ganz, ganz lange nichts mehr. Außer natürlich Malik Beasley, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte mit seinem Wettskandal, den er da gerade am Hals hat. Da würde ich nicht drauf wetten, dass der Mann überhaupt einen Vertrag jetzt unterschreiben wird. Und wenn, dann wird das wahrscheinlich so ein Prove-It-Minimum irgendwie sein. Und dann halt viele so Markel Fultz, Patty Mills, Biombo, also viele Spieler in der Riege, die irgendwie gefühlt sowieso schon halb aus der NBA raus sind. Campaign vielleicht eine Ausnahme, der ist aktuell noch verfügbar und unrestricted free agent. Das ist jemand, wo ich mir schon sage, hey, als Backup Guard kann der einem Team schon was geben. Ich weiß nicht, wollen wir mit Westbrook weitermachen? Das ist wahrscheinlich so der zweitgrößte Name, der noch verfügbar ist. Achua vielleicht noch.
Ja, immer ein schlechtes Zeichen, wenn deine letzten drei Teams dich alle dann nicht mehr haben wollten.
Ja.
Wie jetzt in Westbrooks Fall, der absolut keine grauenhafte Saison gespielt hat für die Denver Nuggets. Und das hatten wir auch mal wieder dann im Saisonverlauf gesagt gehabt. Ich hatte dann auch ein YouTube-Video gemacht, wo ich ihn dann nochmal sehr lobend erwähnt habe, was jetzt auch nicht allzu oft vorkommt. Aber aus irgendeinem Grund scheinen die Nuggets ihn trotzdem nicht behalten zu wollen. Und das Gleiche gilt für die Clippers, für die er auch nicht scheiße gespielt hat als Station davor. Es ist halt immer so eine Sache, wenn du so ein bisschen auf Russ angewiesen bist und ihn auch brauchst in Playoff-Spielen, dann ja, hast du halt ein Problem. Aber auch hier kann ich nicht so richtig verstehen, warum es da nicht irgendein Team gibt, was halt Russ irgendwie als 11., 12. Spieler reinholt. Nicht als 8., nicht als deinen zweit-, drittbesten Spieler von der Bank, aber ein Team, was eh schon tief ist und gut ist, aber halt sagt, ey, komm, für die reguläre Saison, also gerade Russ als Regular-Season-Spieler kann schon noch auch einen echt positiven Impact haben. Und wenn du irgendwo ein Team findest, was sagt, ja, für die lange reguläre Saison, vielleicht auch schon ein älteres Team, können wir ihn gebrauchen, aber wir wollen ihn halt nicht in wichtigen Playoff-Games auf dem Parkett stehen haben. So, why not? Und warum dann auch nicht Denver? Gerade Denver mit der neu gewonnenen Tiefe im Kader. So, warum nicht? Oder die Knicks, die sich vielleicht auch sagen können irgendwie, hey, es ist eine lange Saison, wir haben unsere 8-9 Mann Playoff-Rotation, aber Campaign ist jetzt nicht zurückgekommen. So, warum nicht Russ reinholen für die lange und kräftezehrende Regular Season? Also ja, es würde mich wundern, wenn er keinen Vertrag findet. Ich weiß auch hier nicht so richtig, woran es scheitert. Aber hier sollte auf jeden Fall noch was passieren. Und Russ wird, denke ich, mit ziemlicher Sicherheit auch irgendwo noch ein Team finden.
Ich habe gerade einen Artikel gesehen von einem NBA-Writer. So die The 10 Most Intriguing Free Agents Left. Malcolm Brogdon auf der 1, wo ich...
Nein.
Nicht so, ja, genau. Wo ich nicht so 100%... Also der Case für ihn wäre, dass er 32 Jahre alt ist, also jetzt nicht irgendwie kurz vor der Rente stehen sollte eigentlich, dass er vor 3 Jahren Sixth Man of the Year war bei den Celtics. Aber der Case gegen ihn ist halt, dass er jetzt in Portland und in Washington ziemlich versauert ist in den letzten beiden Jahren, hat in den letzten 2 Saisons combined, jetzt muss ich rechnen, das wird wackelig, 39 plus 24 sind 63, richtig?
Ja.
63 Spiele in den letzten beiden Saisons zusammen. Jemand, der seit jeher schon in Indiana, schon in Milwaukee, verletzungsanfällig war, aber auf dem Papier vielleicht ein 32-jähriger Rookie of the Year und Sixth Man of the Year, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Team sich da reinredet und sagt, hey, wir geben dem nochmal eine Chance. Und das ist auch dann so eine, was du gerade bei Russ gesagt hast oder was wir jetzt bei Paul gesagt haben oder so. Malcolm Brogdon hat letztes Jahr 22,5 Millionen verdient. Das ist zu viel für Malcolm Brogdon. Aber Malcolm Brogdon zum Minimum als Flyer, als Backup-Guard für irgendein gutes Team, wo es dann aber halt auch nicht schlimm ist, was du gerade bei Russ gesagt hast, den Case, nicht als Achtermann, wo es halt dann wirklich weh tut, wenn er nicht das liefert, was du willst oder wenn er verletzt ist, sondern als 11., 12. Mann, nice to have, Backup, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der noch was zu geben hat in der Liga, aber ich will mich halt nicht drauf verlassen und deswegen würde ich auch mit diesem Ranking auf Platz 1 der Most Intriguing Free Agents nicht zwingend mitgehen.
Ja, ich auch nicht.
Ähnlicher Case bei Gary Payton II. Anderes Profil natürlich, jemand, der mit seiner Defense sicherlich vielen Teams helfen könnte, bei dem ich auch nicht ausschließen würde, dass er vielleicht bei den Warriors auch noch bleibt, also nochmal unterkommt. Aber auch bei ihm A, das Fragezeichen der offensiven Spielbarkeit in den Playoffs und B, die großen Verletzungssorgen aus den letzten Jahren, also vielleicht ein bisschen ähnlicher Case, so als Flyer sicherlich nicht verkehrt, aber jetzt auch niemand, auf den du dich verlassen möchtest in der Top 8, Top 9 deiner Rotation.
Wie sieht's denn mit Chris Boucher aus, dem letzten verbleibenden Raptor des 2019er Titelteams?
Weiß ich nicht. Kannst du dich an eine einzelne Szene von Chris Boucher aus den letzten 3 Jahren erinnern?
Nö, ich kann mich erinnern, dass er 8. beim Sixth Man of the Year Voting in 2021 wurde.
Da konntest du dich erinnern, oder hast Nein, du das da jetzt gerade bei BK Ref gesehen?
Das habe ich in einem Artikel gelesen. Er hat ja nicht die 1600 Minuten Marke geknackt in seinen letzten beiden Jahren zusammen, was so ein bisschen erklärt, warum er ja abgebaut hat und warum da nicht so der Markt für ihn da ist. An sich ist er ein 6'9 Big Man, der Dreier reinballern kann ohne Ende und ein an sich recht ansprechender Defender auch ist. Aber die vielen Verletzungen, Inconsistency, all solche Sachen haben mit seinem Wert nicht unbedingt gut getan. Aber auch hier, warum soll es nicht irgendein Team geben, was einen günstigen Backup-Center gebrauchen kann? Und warum soll er nicht einfach auch in Toronto bleiben? Also auch hier sollte er relativ bald, denke ich mal, auch einen neuen Vertrag finden.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass er so ein Spielertyp ist, der so ein bisschen, klar, er trifft seinen Dreier, aber er ist jetzt auch kein wahnsinniger Sniper, so, den du sagst, okay, der Dude, das ist unser Stretch Big und dann machen wir uns da keine Sorgen. Oder der wird krass verteidigt von jenseits der Dreierlinie. Und defensiv ist er, klar, 6'9", gute Wingspan, beweglich, kann dir mehrere Positionen verteidigen. Aber kann der halt auch keine Position so richtig geil verteidigen, weil er gegen Fünfer mit seinen 6'9 und bei diesen 6'9 halt nur 90 Kilo nicht stark genug ist, nicht bullig genug ist und weil er aber dann wiederum gegen etwas stärkere Dreier oder Vierer nicht ganz beweglich und switchable genug ist. Das ist so ein Tweener, aber im negativen Sinne defensiv. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber in seinen besten Jahren war er auf jeden Fall ein defensives Plus. Wie viel davon jetzt safe noch da ist, ist natürlich die andere Frage, aber es ist immer ein schmaler Grat zwischen so jemandem das auszulegen, dass er halt nichts so richtig geil kann. Auf der anderen Seite kann man halt sagen, er ist halt sehr flexibel und kann viele verschiedene Positionen verteidigen. Das ist immer so ein bisschen Auslegungssache. Ich denke, in seinen besten Jahren ging es eher in Richtung Flexibilität und er kann einfach vieles. Und jetzt, gerade in den letzten Jahren, ging es eher so in Richtung, er kann halt nichts mehr so richtig geil. Ist halt die Frage, was man denkt, was für eine Version man von ihm zukünftig bekommt. Vielleicht Precious Ben Simmons noch? Okay.
Ach so. Ja, okay. Wir könnten gerne auch Ben Simmons. Ich glaube, Precious Achiuwa ist ein bisschen relevanter, ehrlich gesagt. Tut mir sehr leid, das sagen zu müssen für Ben Simmons, aber.
Ja, 2-3 Minuten vielleicht noch zu Ben Simmons, den die Clippers jetzt nicht unbedingt behalten wollten, hat in den Playoffs auch insgesamt nur 42 Minuten gespielt, was nicht viel ist in einer 7-Spiele-Serie, bisschen Backup-Center gespielt. Nicht so richtig eine große Rolle gehabt, 16 Minuten pro Abend in der regulären Saison. War jetzt nicht scheiße, aber auch hier, es gibt einen Grund, warum die Clippers ihn nicht jetzt mehr unbedingt haben wollten. Immer irgendwo verletzt, hat sich offensiv nicht groß weiterentwickelt. In den letzten Jahren bringt natürlich den Körper noch mit, irgendwo auch die Athletik. Keine Schwachstelle am defensiven Ende. Ich denke auch hier, es wird Teams geben, die Interesse haben. Was man so hört, sind die Suns, Celtics, Knicks und Kings wohl zumindest ein wenig interessiert. Ich würde ihn schon irgendwo in Phoenix sehen, die ein bisschen mehr auf Athletik gehen, ein bisschen mehr auf Defense gehen, ein bisschen mehr auf Frontcourt-Tiefe gehen. Ja, so Ben Simmons in Phoenix irgendwie zum Minimum könnte ich mir schon irgendwo vorstellen. Oder dass er bei den Celtics in dieser Winning Culture da in diesem dünneren Team als in den letzten Jahren irgendwo eine Rolle findet, gerade wenn Horford die Celtics verlässt, wonach es ja aktuell aussieht. Aber ein großer Game Changer ist Ben Simmons. Leider auch nicht. Ich habe neulich ein Reel gesehen, so nach dem Motto, if you showed Ben Simmons oder if you told High School Ben Simmons, so wie jetzt seine nächsten 10 Jahre aussehen, he wouldn't believe this shit either. So hätte man nicht gedacht damals, als Ben Simmons als Number One Pick in die NBA kam, wie sich das alles entwickelt. Das hätte er damals auch nicht geglaubt.
Ja, und ansonsten, ich habe gerade Precious Achiuwa angesprochen und auch noch zwei andere Knicks Boys. Campaign habe ich gerade angesprochen und auch Delon Wright, der keine schlechte Figur gemacht hat, der zum Teil sogar dann plötzlich in der Playoff-Rotation aufgetaucht ist von Tom Thibodeau. Bei den beiden, also Payne und Wright, da würde es mich wundern, wenn die nicht noch irgendwo unterkommen. Gleiches gilt für Monte Morris von den Suns jetzt zuletzt, der zumindest vor 1-2 Jahren noch als sehr, sehr potenter Backup-Guard galt. Und dann vielleicht Precious Achiuwa, also die Knicks scheinen, die haben ja schon Yabusele gesigned, so ein bisschen ein ähnliches Profil mitbringt wie Achiuwa, haben außerdem Jordan Clarkson ins Haus geholt. Ich könnte mir vorstellen, da ist dann einfach vielleicht auch der Wille und das Geld nicht mehr da, um jetzt Achiuwa nochmal zu signen. Aber an sich eigentlich einer, der jetzt relativ fest in der Rotation war in den letzten Jahren bei einem echt guten Team. 25 Jahre alt noch. Auch bei dem würde es mich wundern, wenn der jetzt nicht noch irgendwo unterkommt und diesem Team dann hoffentlich auch ein bisschen was geben kann. Aber auch bei ihm Verletzungssorgen, natürlich spielen die eine Rolle. 57 Spiele letztes Jahr. Aber jemand, auch gerade, du hast gerade bei Boucher gesagt, Achiuwa, nochmal die Premium-Version von dem, so ein vielleicht ein Tick undersized, aber switchable, big, backup big, der dir ein bisschen den Dreier geben kann, wenn auch sehr wackelig, der dir ja, ein bisschen Offense, ein bisschen Defense. Also ich denke auch bei dem, der wird noch irgendwie ein neues Zuhause finden. Wenn auch wahrscheinlich, so lassen mich zumindest die Yabusele und Clarkson Signings vermuten, nicht bei den Knicks. Und das gleiche gilt wahrscheinlich auch für Payne und Wright, einfach weil jetzt Clarkson da ist.
Ja, das denke ich auch. Damit hätten wir es, oder?
Ja, ich würde auch sagen, ansonsten ganz viele alte Hasen. Keine Ahnung, PJ Tucker, Jay Crowder. Vorher habe ich schon jemand, Taj Gibson, James Johnson, Patty Mills, DeAndre Jordan, also alles so Dudes, die, wenn sie überhaupt nochmal einen Vertrag kriegen, dann eher so als Maskottchen Richtung Ende der Bank, denke ich. Wie es ja bei vielen der Dudes auch jetzt schon zuletzt der Fall war. Also ich glaube, da gibt es jetzt keinen großen Gesprächsstau. Alex Len, brauchen die Lakers noch ein Backup? Lass uns weitermachen. Wir haben noch ein bisschen was vor. Jetzt geht's zu den Restricted Free Agents. Möchtest du den bildenden Teil kurz übernehmen und vielleicht nochmal ganz kurz umreißen, was denn der Unterschied ist zwischen Restricted Free Agency und Unrestricted Free Agency und wie Spieler überhaupt in die Restricted Free Agency, das ist ein ganz schöner Zungenbrecher, wenn man das so, sag das mal 5-mal schnell hintereinander, Restricted Free Agency, Restricted Free, ja, Julius, erleuchte uns doch nochmal kurz.
Sehr, sehr gerne, also es gibt zwei verschiedene Arten der Free Agency, einmal die Unrestricted Free Agency, wo Spieler die Freiheit haben, bei irgendeinem Team zu unterschreiben, welche sie natürlich auch möchte. Also ein Spieler kann sich mit einem Team, mit einem beliebigen Team, auf einen neuen Vertrag einigen und dann bei diesem Team unterschreiben. Relativ simpel. Restricted Free Agency, da läuft es ein wenig anders. Da kann ein Spieler auch bei einem beliebigen neuen Team signen, ein Offersheet, sogenanntes, unterschreiben. Allerdings hat das derzeitige Team des Spielers das sogenannte Right of First Refusal, heißt die Möglichkeit, mit dem Angebot des anderen Teams, mit dem gesignten Offersheet gleichzuziehen und den Spieler zu behalten. Also wenn Spieler X bei Team Y einen 5-Jahres-Vertrag über 100 Millionen unterschreibt, dann hat das derzeitige Team des Spielers X 48 Stunden Zeit, um mit dem Offersheet gleichzuziehen und dann quasi den Spieler X für 100 Millionen und 5 Jahre, also für die Kondition des Offersheets, dann zu behalten. Es gibt im Großen und Ganzen 3 Möglichkeiten, wie Spieler Restricted Free Agents werden können. Möglichkeit 1, das ist die prominenteste, das sind First-Round-Picks, die gerade ihr 4. Jahr in der NBA beendet haben, nach ihrem 3. Jahr allerdings keine Verlängerung ihres Rookie-Vertrags unterschrieben haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf diesen Sommer gucken, da haben Spieler wie Chet Holmgren, Jalen Williams und Paolo Banchero Rookie-Verlängerungen unterschrieben. In deren Fällen waren es auch Max-Verlängerungen, ihr Rookie-Vertrag damit verlängert. Das werden keine Restricted Free Agents in der kommenden Saison. Letztes Jahr waren das Spieler wie Franz Wagner oder Jalen Green oder Evan Mobley, die ihre Rookie-Verträge verlängert haben. Das haben im letzten Jahr Spieler wie Josh Giddey, Cam Thomas, Jonathan Kuminga und Quentin Grimes nicht gemacht. Die haben keine Verlängerung nach Jahr 3 unterschrieben. Das heißt, sie sind jetzt in Jahr 4 Restricted Free Agents. Das ist die erste und populärste Möglichkeit, müssen First-Round-Picks sein, wie man Restricted Free Agent wird. Die zweite Möglichkeit sind Veteran Free Agents, die allerdings maximal 3 Jahre erst in der NBA verbracht haben. Also wenn du ein Free Agent bist, ein Veteran Free Agent, und du hast meinetwegen erst 2 Jahre in der NBA verbracht, dann ist es so, dass du ein Restricted Free Agent bist und auf dich dann diese Einschränkung zutreffen. Und der dritte Weg ist, dass du in der abgelaufenen Saison einen Two-Way-Vertrag hattest und mindestens 15 Tage lang Teil eines NBA-Rosters warst. Das sind die 3 großen Wege, wie Spieler zu Restricted Free Agents werden können. Da gelten dann diese Einschränkungen. So, jetzt hast du Situationen, in denen der Spieler als Restricted Free Agent bei dem Team bleiben möchte und bei dem das Team den Spieler behalten möchte. Sante Aldama in Memphis, Davion Mitchell in Miami, Isaiah Jackson in Indiana sind aktuelle Beispiele. Team wollte Spieler behalten, Spieler wollte bei Team bleiben und man einigt sich auf einen für beide Seiten fairen Deal, mit dem beide Parteien gut leben können. Alle sind happy. Und dann ist die Situation, da möchte der Spieler viel Geld haben oder Geld, was der Spieler für angemessen findet, und das Team möchte dem Spieler aber nicht zu viel Geld geben. Und die Restricted Free Agency ist immer so eine taffe Sache, wo das Team natürlich jede Menge Macht hat, weil man zu dem Spieler sagen kann, ey, dann geh doch mit deinem Agent raus, hör dich in der NBA um und verhandle mit irgendwelchen Teams irgendeinen Vertrag, der dir gefällt. Und wenn das soweit ist, dann meldest du dich einfach wieder bei uns und dann können wir innerhalb von 2 Tagen entscheiden, ob wir damit mitziehen oder nicht. Das heißt, die Teams müssen prinzipiell erstmal nichts machen. Sie können sich entspannt zurücklehnen und zu dem Spieler sagen, ey, dann arbeite du doch erstmal ein bisschen und dann kannst du dich wieder bei uns melden. Das ist so also schon immer eine schwierige Situation, weil dann Spieler und Agent ja sich auf die Suche machen müssen und irgendwo einen Vertrag finden. Das ist eh immer schon nicht so einfach. Und dann hast du die besonders prickelnde Situation wie in diesem Sommer, wo einfach kein Cap Space da ist in der NBA. Wir hatten das in unserer Folge angesprochen, in der es um die Frage ging, ob die Free Agency tot ist. Und da war einer der Gründe, warum die Free Agency tot ist, beziehungsweise ob es nun Gründe waren oder Auswirkungen, wie man es auch sehen möchte, ist, dass quasi kein Cap Space da ist. Und wenn kein Cap Space da ist, dann ist es natürlich nicht so einfach, als Spieler dann rauszugehen und irgendwo einen Offersheet zu unterschreiben, zumal es halt dann auch immer für die Teams ein bisschen schwer ist, Cap Space freizuschaufeln für einen Restricted Free Agent, weil es ja gut und gerne sein kann, dass dann das jeweilige Team dieses Spielers einfach mit dem Offersheet mitzieht und dann stehst du mit leeren Händen da. Also für einen Unrestricted Free Agent Gehalt freizuschaufeln, vielleicht vorher schon so eine kleine Absprache mit dem zu haben und sagen, ey, hier, wir geben dir so und so viel, dafür müssen wir jetzt aber erstmal ein bisschen Gehalt noch freischaufeln, dann kannst du bei uns unterschreiben. Das ist das eine, aber für einen Spieler Gehalt freizuschaufeln, wo du dann nicht mal weißt, ob der überhaupt bei dir landet, selbst wenn er es denn gerne möchte, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, wir haben jetzt einen Sommer, wo natürlich die Teams in einer richtig krassen Verhandlungsposition sind, weil sie wissen, es ist kein Geld in der NBA da. Also warum sollen die Warriors jetzt Jonathan Kuminga 30 Millionen pro Jahr geben oder die Bulls Josh Giddey oder die Sixers Quentin Grimes oder die Brooklyn Nets dem guten Cameron Thomas, wenn sie wissen, dass es gerade im Fall der Nets keine anderen Teams gibt, die den Capspace haben. Denn ironischerweise sind die Brooklyn Nets das einzige Team aktuell noch in der NBA mit genügend Capspace. Das heißt, wir haben diesen Cam Thomas Fall, der dann nochmal ein wenig sich unterscheidet von dem Fall der anderen drei, dass er hier quasi in der Situation ist, dass er erst recht nicht zu irgendeinem anderen Team gehen kann und sagen, hier, wollt ihr mir nicht 30 Millionen pro Jahr geben, weil es kein anderes Team gibt, was ihm aktuell 30 Millionen pro Jahr geben kann. Während ein Giddy und ein Kuminga und ein Grimes immerhin noch die Möglichkeit haben, zu Brooklyn zu gehen, dort einen Offersheet auszuhandeln und dann zu ihren jeweiligen Teams zurückzugehen, das hat nicht einmal Cam Thomas aktuell diese Option, was für ihn natürlich nochmal ein wenig blöder aussieht. Long story short, NBA-Spieler sind erstmal nie am Arsch, weil sie trotzdem alle Millionäre sind. Aber wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, die aktuellen Restricted Free Agents sind ziemlich am Arsch, weil es für sie fast unmöglich ist, das Geld zu bekommen, was sie denken, sie verdienen es und was sie unbedingt haben wollen, während die Teams sagen, ey, wir geben dir das nicht, weil wir wissen, es gibt dir auch kein anderer. So, und bevor ich dir dann wieder das Wort übergebe, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass diese Restricted Free Agents auf sich selber setzen, jetzt kein Offersheet und keinen neuen Vertrag unterschreiben bei irgendeinem anderen Team oder bei ihrem derzeitigen Team. Sie können es sich selber setzen, das Jahr jetzt ganz normal dann spielen, weil sie haben ja noch Vertrag quasi für ein Jahr. Und dementsprechend können sie dann nächsten Sommer Unrestricted Free Agent werden. Das heißt, wenn du auf dich selber setzt und sagst, ey, ich spiele jetzt dieses Jahr, ich habe vielleicht ein Breakout, nächsten Sommer gibt es vielleicht auch wieder mehr Teams mit Capspace. Ich denke, das ist was, wo es bei dem einen oder anderen diese vier vielleicht auch hinauslaufen könnte. Dann setzt man auf sich selber, wird nächsten Sommer Unrestricted Free Agent und kann dann auf dem freien Markt halt selber schauen und verhandeln und hat nicht mehr diese Restriktion der Restricted Free Agency. Also auch hier gibt es Optionen noch drumherum. Habe ich irgendwas vergessen, irgendwas falsch erzählt, irgendwas, was du hinzufügen oder korrigieren möchtest?
Ich bin völlig blind. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tage und Nächte sind auf den Kopf gestellt, weil ich Schwierigkeiten habe, nachts zu schlafen und tagsüber wach zu bleiben. Ich leide unter NON24, einer seltenen Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, die viele völlig blinde Menschen betrifft. Möchtest du mehr über diese Erkrankung in Verbindung mit völliger Erblindung erfahren? Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 008.
Hinzufügen, ja, beziehungsweise entweder unterstreichen oder einfach noch so leicht an den Rändern hinzufügen. Generell völlig richtig, alles, was du gesagt hast. Auch die Gründe, warum jetzt eben vor allem diese vier in dieser misslichen Lage sind, hast du gerade schön umrissen. Wir haben es neulich in unserer Folge besprochen. Free Agency generell, vielleicht nicht tot, aber zumindest am Aussterben. Offersheets, wie du sie gerade erklärt hast, kommt noch erschwerend hinzu, dass das oftmals Overpays sind und deswegen Teams nicht nur generell wegen Aprons und mangelndem Capspace vorsichtig sind, sondern bei Restricted Free Agents traditionell generell nochmal ein bisschen vorsichtiger sind, weil du halt aus Sicht des Teams, was jetzt einen Offersheet rausgibt, sagen wir mal die Pacers damals mit DeAndre Ayton, du musst ja einen Betrag nehmen, erstens mit dem der Spieler zufrieden ist, klar, logisch, was ja tendenziell schon mal vielleicht ein bisschen Übermarktwert ist bei solchen Kollegen. Zweitens einen Betrag, von dem du denkst, außer du gehst hier ganz krass in die Bluffing-Schiene, wie das Bill Simmons zum Beispiel damals von den Spurs gefordert hat bei Austin Reeves, was aber dann nicht passiert ist. Da brauchst du dann schon dicke Cojones als NBA Front Office, dass du sagst, hey, wir knallen dem hier einen krassen Overpay hin, weil am Ende kann es natürlich passieren, dass das Team des Spielers dann sagt, okay, nee, das matchen wir nicht. Und dann hast du halt den Vertrag an der Backe. Aber es muss ja trotzdem ein Betrag sein, der so hoch angesetzt ist, dass du zumindest die Chance hast, wenn du diesen Spieler tatsächlich möchtest, dass das Team des Spielers, damals die Suns zum Beispiel bei Ayton, das nicht matchen. Das heißt, tendenziell, Offersheets in Restricted Free Agency sind häufiger als nicht Overpays. So, das kommt noch erschwerend hinzu. Und du hast gerade gesagt, ein Team muss 48 Stunden warten, also das Team, das dann das Offersheet erhält, für seinen Spieler hat 48 Stunden Zeit, das entweder zu matchen oder eben nicht. Wenn du jetzt als Team ein Offersheet rausballerst und dann 48 Stunden, weil dieses Geld ist dann für diese 48 Stunden erstmal weg. Die Liga behandelt das so, als wäre das bereits drin, beziehungsweise du musst ja so kalkulieren, als wäre das bereits drin. Du kannst nicht parallel andere Free Agents signen und dann danach, oh shit, jetzt haben wir ja den Capspace gar nicht. Das heißt, im Zweifel musst du 48 Stunden lang die Füße stillhalten, was natürlich auch keine geile Situation ist für andere Teams, weil im Worst Case Offersheet raus, 48 Stunden lang musst du zusehen, wie links und rechts die anderen Free Agents weggesigned werden und dann wird das Offersheet gematcht und dann stehst du halt mit leeren Händen da. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir übergehen können, glaube ich, zu diesen vier Spielern und vielleicht über die vier mal kurz sprechen und die jeweiligen Situationen. Du hast es richtig gesagt, das ist bei all diesen Vieren zum Beispiel der Fall. Der häufigste Weg, wie man Restricted Free Agent wird, ist, dass du 4 Jahre Rookie-Deal hinter dir hast und aber nicht, so wie die Top-Rookies oder selbst die nicht so Top-Rookies halt dann zu geringeren Bezügen, nach dem 3. Jahr deine Rookie-Extension unterschrieben hast. Das heißt, das impliziert ja schon irgendwo, und das ist bei all diesen Vieren hier der Fall. Wir sprechen von der 2021er Draft-Class. Josh Giddey war der 6. Pick, damals noch zur OKC, wurde natürlich in der Zwischenzeit getradet. Jonathan Kuminga war der 7. Pick, und ich habe sie gerade vor mir, gerade eben hatte ich ihn noch. Quentin Grimes war der 25. Pick und Cam Thomas war der 27. Pick. Also alle 4 Jungs Erstrundenpicks aus der 2021er Draft-Class. Der Fakt, dass diese 4 Jungs im Gegensatz zu Jalen Suggs, Scotty Barnes, Evan Mobley, Kate Cunningham, Franz Wagner und dann selbst so kleinere Fische in Anführungszeichen wie jetzt ein Trey Murphy, ein Jalen Johnson und wie sie alle heißen, die haben ja alle ihre Rookie-Extensions unterschrieben und sind unter Vertrag. Der Fakt, dass die 4 Jungs hier das nicht getan haben, impliziert ja irgendwie schon, dass das jetzt keine No-Brainer-Keeper sind oder keine No-Brainer erster, zweit, drittbester Spieler meines künftigen guten Teams. Und das ist die Parallele zwischen den 4. Du hast hier gerade gesagt, sie haben wahrscheinlich andere Gehaltsvorstellungen als ihre Teams. Das trifft auf alle 4 zu. Kuminga, Thomas, bei Grimes, den würde ich vielleicht noch so ein bisschen ausklammern, weil das ist der, bei dem ich mich am meisten wundere, warum der noch nicht re-signed hat bei den Sixers. Alles, was man so hört, wollen beide Seiten gerne beieinander bleiben. Es ist wahrscheinlich, hat das damit zu tun, dass die Sixers halt eine sehr, sehr komplizierte Cap-Lage haben. Haben wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, immer mal wieder in den letzten Wochen. Aber bei Kuminga und bei Cam Thomas, der sich, wie wir letzte Woche angesprochen haben, jetzt diesen Twitter-Beef geleistet hat mit Zach Lowe und mit dem Consensus hat er sich angelegt. Das sind halt Spieler, die tendenziell von sich selbst vielleicht ein bisschen überzeugter sind, als das der offene Markt ist. Josh Giddey möchte ich jetzt nicht so weit gehen. Er wirkt mir jetzt nicht wie ein Spieler, der zu überzeugt von sich ist, aber ist halt ein Spieler, der bei dem riesige Fragezeichen bestehen. Das ist der Grund, warum die Thunder ihn weggetradet haben. Ob der Dude 30 Millionen im Jahr wert ist. Und das sind jetzt Zahlen, die ich in meiner Recherche gefunden habe. All diese Dudes, also vor allem Giddey, Thomas und Kuminga, scheinen der Meinung zu sein, dass sie A, am besten natürlich einen 4-Jahres-Deal verdienen und B, ein Jahresgehalt von so rund 30 Millionen. Und bei allen 3 Teams, den Bulls, den Nets und den Warriors, scheint die Meinung zu sein, na, 30 Millionen bist du uns nicht wert. Wir denken eher so in Richtung 20 Millionen pro Jahr und dann vielleicht sogar ein 3-Jahres-Deal. Das sind die Parallelen zwischen diesen Dudes. Und das ist zum einen eingebettet in die generelle Free Agency, Restricted Free Agency Geschichte und zum anderen eben natürlich auch ein bisschen speziell auf diese Situation. Du hast gerade Santi Aldama angesprochen als anderes Beispiel. Auch er, 2021er Draft Class, auch er keine vorzeitige Rookie Extension unterschrieben, was natürlich verständliche Gründe hat. Das ist jetzt kein Top-Spieler. Boah, der ist auf jeden Fall Starter von unserem Conference Finals Team. Den müssen wir verlängern. Aber ich schätze mal, ohne jetzt hinter den Kulissen natürlich gewesen zu sein, ich glaube, bei Santi Aldama und bei den Grizzlies bestand nie so richtig ein großer Zweifel darüber, dass die weiterhin miteinander zusammenarbeiten möchten. Und deswegen auch eher Restricted Free Agent. Aber man hat relativ schnell zu Beginn der Free Agency eine Lösung gefunden, die für beide Seiten okay war. Santi Aldama ist da nicht reingegangen mit irgendwelchen Vorstellungen. Ich möchte hier 25, 30 Millionen im Jahr. Die Grizzlies sind reingegangen mit, hey, du bist ein geiler Komplementärspieler. Wir wollen dich auf jeden Fall halten. Und dann war die Sache auch relativ schnell gegessen. Das ist bei den 4 Jungs, die wir jetzt hier noch verfügbar haben in der Restricted Free Agency, jeweils nicht der Fall. Sowohl die Teams scheinen nicht der Meinung zu sein, hey, den Dude, den dürfen wir auf keinen Fall ziehen lassen. Und die Spieler scheinen tendenziell ein bisschen zu überzeugt von sich zu sein. Oder, und in Giddys Fall kann ich das sogar am ehesten noch verstehen. Und selbst in Cam Thomas Fall kann ich es irgendwie verstehen. Bei Kuminga sage ich mir, na, die letzten Jahre sollten dir ein bisschen gezeigt haben, dass du vielleicht nicht ganz so das Standing hast, was du dir vorstellst. Ich denke, das noch kurz zum Abschluss und dann kannst du entscheiden, bei welchem der Jungs du jetzt noch weitermachen möchtest. Ich glaube, Giddey hat diese Lösung, die du gerade angerissen hast, mit Qualifying Offer unterschreiben und dann nächstes Jahr Free Agent werden, Unrestricted Free Agent werden. Ich glaube, Giddey hat die meiste Leverage von den 4, was das angeht. Also Giddey kann sich hinstellen und sagen, ja, dann mache ich halt das. Und dann sind die Bulls, glaube ich, tendenziell am ehesten dazu bereit, sich rumschlagen zu lassen, weil sie halt Alex Caruso für ihn abgegeben haben. Jemand, der in der Zwischenzeit einen Championship gewonnen hat, der wahrscheinlich ihr bestes Asset war aus diesem Team, für den man mit einem anderen Trade sicherlich ein oder zwei First-Round-Picks hätte bekommen können, für den man auch von den Thunder einen First-Round-Pick hätte bekommen können, aber das nur am Rande. Mhm. Da, also das sieht dann halt doof aus und solche Front-Office-Verantwortlichen sind oftmals bedacht darauf, dass sie in der Öffentlichkeit möglichst gut dastehen, was dann natürlich auch dazu führt, dass sie tendenziell ihren Job behalten. Also das würde halt einfach dumm aussehen, das große Asset Alex Caruso für Josh Giddey abzugeben, der ja dann auch noch ganz schön abgeht in der Saison, vor allem nach dem All-Star-Break. Ich habe es mir hier irgendwo rausgeschrieben. Als stolzer Fantasy-Papa habe ich das natürlich verfolgt. 21, 11 und 9 nach dem All-Star-Break. Und dass du den dann Qualifying-Offer unterschreiben lässt und im Sommer drauf ziehen lässt, das wäre halt einfach ein ziemlich dummer Look. Deswegen denke ich, dass das nicht passieren wird. Also bei Giddey bin ich am optimistischsten, dass sich er und sein aktuelles Team, selbst wenn es jetzt kein großes Offersheet gibt, auf einen neuen Deal einigen. Bei den anderen drei, und bei Grimes auch, habe ich ja gerade gesagt. Bei Thomas und Kuminga bin ich mir da nicht so sicher.
Die Sache ist halt, das war ein Fehler der Bulls, diesen Giddey für Caruso-Trade überhaupt zu machen. Und selbst wenn du ihn machst, dann musst du halt irgendwie mehr Assets zurückzubekommen. Aber, gut, bei den Bulls können wir uns da nie so sicher sein, aber es muss ja irgendeinen Plan gegeben haben für Giddeys Zukunft. Es ist ja nicht so, dass man einfach blind für Giddey getradet hat und sich erst danach damit auseinandergesetzt hat, wie denn seine Vertragssituation ist und wie lange er noch Vertrag hat und was da auf einen zukommt. Das heißt, du tradest für Giddey, warum auch immer, aber du tust es und dann spielt Giddey ja an sich so gut, wie du es dir erhofft hast. Ich halte nicht besonders viel von ihm als Spieler, aber was auch immer die Bulls von ihm als Spieler gehalten haben, oder was sie dann auch von ihm erwartet haben, die Erwartung hat er übertroffen. Er hat deutlich besser gespielt, gerade Richtung Saisonende, als er davor gespielt hat. Und wenn du davor kein Fan von ihm warst, dann musst du jetzt immer noch kein Fan von ihm sein. Aber wenn du davor ein Fan von ihm warst und Potenzial gesehen hast und dich in vieles reingeredet hast, dann hat sich das nicht geändert durch die Saison. Dann ist das immer noch so. Also die Bulls mochten Giddey als Spieler, sonst hätten sie nicht für ihn getradet. Und nach dem, was er ihnen gezeigt hat, müssen sie ihn immer noch mögen und müssen sie ihn eigentlich sogar noch mehr mögen.
Was der Grund dafür ist, das hättest du mich und wahrscheinlich auch dich vor der Start der Free Agency gefragt, hey, was denkt ihr, was passiert mit Giddey? Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, vermutlich, die Bulls werden overpayen. Die
natürlich.
Ballern ihm irgendwie 4 Jahre 120 Millionen auf den Tisch und dann wird er das nehmen und dann wird es ein Fehler sein.
Ja, genau.
Aber das ist nicht passiert.
Das ist nicht passiert, was ja an sich gut ist von den Bulls. Und wie gesagt, sie sind hier in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition. Weil von wem soll Giddey sich die 30 Millionen sonst abholen? Aber es ist natürlich so, wie du gerade auch gesagt hast, dass Giddey hier auf sich selber pokern kann.
Warte, die Nets haben Capspace. Haben die Nets schon irgendwelche großen Nicht-US-Playmaker? Haben sie noch niemanden, glaube ich, ne? Den könnten sie Giddey, glaube ich, gebrauchen.
Naja, man hätte mal lieber irgendwie einen Guard draften sollen. Oder
ja,
zwei
stimmt,
oder drei
stimmt.
Oder vier.
Das wäre sinnvoller gewesen. Ja, weiß nicht, 3 oder vielleicht auch 5.
Ja, naja, jedenfalls denke ich, dass die Bulls ihn schon behalten wollen und dass Giddey auch in Chicago bleiben möchte. Aber wenn man sich jetzt wirklich nicht einigen kann und wenn Giddey wirklich auf seine 30 Millionen besteht und die Bulls sagen, wir gehen nicht über 20 oder wir gehen nicht weit weg von der 20 nach oben in die Richtung, dann wird es wohl darauf hinauslaufen, dass er entweder Qualifying Offer unterschreibt und dann in einem Jahr Unrestricted Free Agent wird. Vielleicht tradet man ihn noch bis dahin. Oder dass ja eine der beiden Parteien irgendwo dann nachgeben muss. Aber das ist so eine Situation, weshalb man diese 4 Situationen auch nicht über einen Kamm scheren kann, wo, glaube ich, Spieler und Team schon daran interessiert sind, weiterhin zusammenzuarbeiten. Was ich nicht zwangsweise sagen würde bei den Nets und Cameron Thomas. Ich glaube, die Nets sind vor allem erpicht darauf, viel Cap Space zu behalten. Und die Warriors, da ist nicht mal überhaupt sicher, ob eine der beiden Seiten Lust hat, dass es weitergeht. Da ist vielleicht sogar eher die Frage, ob Kuminga überhaupt Bock hat auf die Warriors. Wenn die Warriors ihm 30 Millionen bieten, dann hat er da schon Bock drauf. Aber bei Kuminga würde ich am ehesten von diesen 4 Spielern noch sagen, dass er auch Interesse haben könnte, einfach die Warriors zu verlassen.
Definitiv.
Vielleicht sein eigenes Team zu bekommen irgendwo.
Das ist auch der einzige dieser 4 Fälle, bei dem ja schon sehr, sehr viele Gerüchte in Sachen Sign-and-Trade rumschwirren. An dem Punkt waren wir jetzt bei Thomas und bei Giddey noch nicht. Bei Giddey liegt das wahrscheinlich daran, wie du richtig sagst, dass die Bulls ihn tendenziell behalten wollen. Bei Thomas liegt das wahrscheinlich auch daran, dass einfach der Markt nicht da ist. Also er kann Zach Lowe und den Consensus, so sehr er möchte, verteufeln auf Twitter. Da ist halt was dran. Also ich glaube nicht, dass viele Teams in der NBA sich denken, oh, Cam Thomas, der würde uns weiterbringen als Team. Und bei Kuminga ist ja wirklich die Kings, die Bulls, witzigerweise. Die Suns sind drei Teams, die bislang gehandelt wurden, was man so liest. Hier hat man sogar konkret gelesen, was auch immer so ein Indiz dafür ist, dass da Informationen von Seiten von Agents bewusst an die Öffentlichkeit gelangen. Also hier hat man wirklich konkret gelesen, Kuminga möchte 4 Jahre 120 Millionen. Die Warriors wollen ihm nur 3 Jahre 60 Millionen bieten. Also 20 Millionen pro Jahr, beziehungsweise 30 Millionen pro Jahr bei der Kuminga-Wunschlösung.
Hm.
Bei Kuminga könnte ich mir auch vorstellen, dass weder diese Qualifying-Offer noch die Offersheet-Lösung passiert, sondern dass er einen kürzeren neuen Deal bekommt, zu vielleicht nicht ganz so einem hohen Gehalt, so eine Art Prove-It-Deal. Weil Kuminga ist, glaube ich, wirklich, hast du völlig richtig gesagt, so schätze ich das auch ein, Kuminga möchte nicht mehr bei den Warriors sein. Er ist überzeugt davon, dass er eingeschränkt wurde in seinem Potenzial von Steve Kerr und von dieser Franchise. Die Warriors möchten einen Win-Now-Piece. Deswegen gibt es diese Sign-and-Trade-Gerüchte. Es scheint sich herausgestellt zu haben, dass die Sign-and-Trade-Geschichte nicht ganz so aufgeht, weil halt das Interesse nicht so groß da ist auf dem offenen Markt, was wir jetzt überblicken können von außen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er ein Zweijahres-Deal, also wahrscheinlich eher 2 Jahres, weil 1 Jahres wäre ja dann würde er wahrscheinlich einfach Qualifying auch unterschreiben. Und dass er auf sich selber setzt und darauf hofft, okay, ich kann mich jetzt hier vielleicht durchsetzen in San Francisco und dann entweder nächsten Sommer als Unrestricted Free Agent oder dann halt zur Deadline auf dem Trademarkt oder in der nächsten Offseason auf dem Trademarkt. Da wird es dann Interesse geben an mir. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so endet, die ganze Kuminga-Geschichte.
Vielleicht, ohne die jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, nochmal, Grimes können wir da auch rauslassen, beziehungsweise danach kurz besprechen. Der Grund, warum wir überhaupt über diese Spieler reden, vor allem über die drei, ist, dass sie halt alle weit weg davon sind, perfekte Spieler zu sein, dass ihr Impact of Winning bei allen dreien in Frage steht. Und sie alle drei halt auch massive Schwachstellen haben. So, wir haben bei Kuminga die Sache, dass er es nicht wollte oder es nicht geschafft hat, sich in dieses Warriors-System einzufügen, dass er seit Jahren immer wieder als Breakout-Spieler gehandelt wird, aber neben all diesen rohen Skills und Sachen, die einem sofort ins Auge fallen, da nicht viel ist dahinter, was den Warriors hilft, Spiele zu gewinnen. Er ist abseits des Balles nicht gut genug, als Off-Ball-Spieler nicht gut genug, nicht bereit genug und nicht gut genug, abseits des Balles zu arbeiten, sich zu bewegen, zu cutten, zu werfen, Catch-and-Shoot-Würfe zu nehmen, extra Pass zu spielen, Vorteile zu erweitern, Kapital aus erweiterten Vorteilen schlagen. Das sind nicht Sachen, die er machen will und nicht Sachen, die er besonders gut kann, aber auf die es ankommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand wie Kuminga in anderen Teams besser aussieht. Das haben wir bei Dennis Schröder auch gesehen. Dennis Schröder und die Warriors, das hat nicht gepasst, aber Dennis Schröder woanders, das passt. Und ich glaube, dass Kuminga ähnlich drauf sein könnte. Dieses Warriors-System ist halt nicht für jeden so gut geeignet. Und in Steve Kerrs System zu spielen, das fällt nicht jedem leicht. Und ich glaube, dass Kuminga überhaupt nicht leicht gefallen ist. Aber selbst als Creator, so was Ballhandling angeht, Kontakt kreieren, Moves zum Korb, Footwork, wie er sich Space kreiert, Shot Selection, das sind alles keine Stärken von ihm. Er ist ein sehr athletischer Dunker. Auf dem Weg zum Korb lässt seine Athletik immer wieder auch aufblitzen, aber ist niemand, der jetzt einen Gegenspielern krass vorbeizieht mit seinem ersten Schritt. Ist niemand, der die Kollegen besser macht. Ist niemand, der, wie gesagt, sich besonders viel Platz kreiert für irgendwelche Würfe. Viel zu verliebt in den eigenen Wurf im Scoring-Tunnel. Und auch defensiv ist er ist jetzt nicht schlecht, aber er ist nicht so gut, wie er sein könnte bei den körperlichen Voraussetzungen. Das ist vielleicht zu Kuminga, Giddy. Wir haben es letztes Jahr in den Playoffs gesehen, also letztes Jahr, nicht letzte Saison, war ein massiver Minusspieler für die Oklahoma City Thunder, wurde defensiv abused, offensiv komplett ignoriert, kann nicht werfen und dieser mangelnde Wurf schränkt ihn halt extrem ein als Creator im Halbfeld. Teams gehen unter Screens durch, Teams ignorieren ihn. Es ist schwierig, Vorteile zu kreieren, eine Defense zu brechen als jemand, der nicht werfen kann, weshalb Giddy an sich ein genialer Passspieler ist. Aber Passspiel ohne Advantage Creation ist halt auch irgendwo nicht allzu viel wert. Wir sehen, dass Giddy einer der besten Passspieler ist als Inbounder. So Baseline out of bounds Plays, Sideline out of bounds Plays, in der Transition oder wenn er wirklich den Ball hat, steht und dann bewegt sich alles um ihn herum. da Leute zu finden, das liegt ihm halt extrem. Aber einen Vorteil zu kreieren und dann aufzulegen, das kann er halt nicht. Ist immer noch kein guter Defender und auch sein Impact of Winning ist halt echt ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Und ähnliches gilt auch für Cameron Thomas. Hat 23 Punkte aufgelegt in den letzten beiden Saisons und war dabei auch einigermaßen effizient. Aber kein guter Defender, grauenhafter Passspieler, viel zu verliebt in den eigenen Wurf, spielt nicht teamdienlich und hier die Frage halt nach den leeren Kalorien. So bei einem miesen Team halt viele Stats aufzulegen und viele Punkte zu scoren, einigermaßen effizient, das können halt viele Spieler machen, aber die Kollegen besser zu machen, zu verteidigen, Winning Plays am laufenden Band, das können halt nicht so viele. Und da ist immer noch die große Frage, ob jemand wie Cameron Thomas das kann. Und jetzt gerade bei den drei Spielern überrascht es dann halt auch nicht, warum dann nicht so der Markt da ist. Und das ist, dass da Teams jetzt nicht Schlange stehen, gerade wenn es eh schon kein Capspace gibt, und sagen, Alter, Jonathan Kuminga, der kann uns wirklich weiterhelfen. Bei Kuminga ist noch so die Sache, wo ich vielleicht eher noch als Team sage, hey, da gehen wir jetzt ein Risiko ein und setzen vielleicht wirklich darauf, dass die Warriors ihn extrem zurückgehalten haben und dass der uns jetzt hier explodiert. Da sehe ich das Potenzial bei Giddy und bei Cameron Thomas eher weniger. Aber alle drei bringen massive Fragezeichen mit sich. Und das ist gerade auch mit diesen Aprons und den Einschränkungen des Teams mehr denn je auf ihr Geld achten. Da kann ich schon verstehen, dass hier Teams nicht Schlange stehen und diesen Spielern unfassbar viel Geld bezahlen wollen. Bei Grimes, und dann kannst du auch gleich wieder, das ist halt so ein bisschen die Sache, dass er noch nicht lange genug gezeigt hat, dass er ein wahnsinnig guter Spieler ist. Ich glaube, Quentin Grimes nach diesem Draft, also Philly Grimes, ist besser als die gerade von mir drei erwähnten Spieler in meinen Augen. Problem ist, er hat es halt noch nicht lange genug gezeigt und man weiß nicht, ob das einfach so eine Hotstreak war, ob das ja andere Gründe hatte, die sich vielleicht jetzt nicht langfristig halten lassen. Und im Falle der Sixers, du hast ihre schwierige Cap-Situation angesprochen, das ist halt auch eine schwierige Kadersituation, weil man halt mit Maxi und mit McCain schon zwei Spieler hat, die entweder schon teuer sind oder teuer werden auf Grimes Position, in Grimes Rolle. Und ob du dann jetzt nochmal so viel Geld raushauen möchtest für Quentin Grimes, der dir Ähnliches mitbringt wie die beiden, ist halt so ein bisschen die Frage. Also es sind vier schon voneinander unterschiedliche Situationen, die allerdings gerade an den gleichen Gründen scheitern. Abschließend, ich glaube, wenn eine dieser vier Sachen sich klärt, dann wird's schnell gehen. Also wenn wir morgen hören, dass sich die Kuminga-Situation geklärt hat oder die Cam-Thomas-Situation, dann ist es der erste Domino, der fällt, und dann werden wir von den anderen drei Sachen auch relativ bald hören, weil dann steht der Markt und dann sind Optionen eliminiert. Aber das kann sich auch schon gut und gerne noch eine Weile hinziehen, weil es ist ja wirklich gar keine Bewegung drin bei einem dieser vier Spieler.
Ich habe tatsächlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich fand, das war ein schönes zusammenfassendes Schlusswort, und die These, dass es dann schnell geht, kann schon gut sein. Ich weiß nicht, habe ich mir nicht genug Gedanken darüber gemacht, um das jetzt unterschreiben oder widerlegen zu können, aber ich könnte es mir schon auch vorstellen. Aber was ich mir definitiv, also das würde ich unterschreiben, es kann tatsächlich sein, dass es sich noch zieht, weil halt, also es könnte sich ja wirklich ziehen bis dann Richtung Training Camp und so weiter. Es könnte wirklich noch eine Weile gehen.
Ja.
Ich bin gespannt. Also der Fakt, dass hier so wenig Bewegung drin ist, wie du sagst, spricht jetzt nicht gerade dafür, also
ich hab gehört,
dass das schnell gelöst wird.
Thomas und die Nets sich noch nicht mal richtig an den Tisch gesetzt haben.
Ja.
Es gab noch keine richtigen Verhandlungen. Und wir haben den 23. Juli.
Naja, vielleicht ist es wie so ein Zahnarztbesuch. Die Nets drücken sich davor. Hm. Weil sie wissen, dass dann Cameron da sitzt und sagt, ja, 30 Millionen im Jahr machen wir, oder? Und dann musst du den bist so, du Cameron.
Den Zahn, den müssen sie ihm ziehen.
Okay, ich hätte, wie angekündigt, noch eine Trivia dabei, bei der ich mir aber leider nicht hundertprozentig sicher bin, ob wir die nicht schon mal hatten. Aber ich würde es jetzt einfach mal probieren. 3000 Punkte in einer Saison inklusive Playoffs. Klingelt da was bei dir?
Nein.
Okay, das ist gut. Shai Gilgeous-Alexander hat das nämlich geschafft in der jetzt dann abgelaufenen Saison, die jetzt schon wieder ein bisschen zurückliegt, die Zeit verfliegt, 3000 Punkte zu erzielen, Regular Season plus Playoffs inklusive. Und damit ist er der 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Spieler geworden, dem das gelungen ist. Und würde gerne die anderen 11 von dir wissen. 3000 Punkte in einer gesamten Saison, Regular Season plus Playoffs.
12 sind es insgesamt.
12 insgesamt, Shay plus 11.
Okay, dann auf jeden Fall Michael Jordan.
Ja, 10-mal.
Kobe.
Kobe einmal.
LeBron.
Nein, LeBron hat das nie
was
geschafft.
Crazy.
Was Wilt natürlich dran liegen könnte, dass bei LeBrons tiefen Playoff-Runs viele der früheren Runden halt einfach wenige Spiele hatten und dass LeBron jetzt auch nie
aber Regular Seasons hatte. Aber das LeBron 2018, wo er 82 Spiele gemacht hat, erste Runde und Conference Finals waren jeweils 7-Spiele-Serien.
Lass uns gerne mal kurz gucken. LeBron 2018. Da muss ich jetzt natürlich in die Totals reingehen. 2017, 18, da waren es 2251 Punkte in der Regular Season und dann weitere 748. Also da war er sehr knapp dran, ja.
Das sind ja dann weniger als 100 Punkte, die fehlen.
Ja, da müsste man jetzt rechnen können. Warte, 748. Ich habe den Taschenrechner.
Und was waren 2200?
Plus 2251. Ein Punkt.
Ein Punkt.
2999. Lol. Ja, siehst du?
Okay, da gebe ich mir jetzt einen halben Punkt.
Okay, okay, okay.
Okay, also wir haben Michael, wir haben Kobe, Wilt.
Wilt 5-mal.
Ja, easy. Und SGA, das sind jetzt 4. Michael, Kobe, Wilt, SGA. Kareem.
Kareem, jawohl.
Dann haben wir 5. Harden.
Harden.
Ja?
Ach so, ja, ich habe das so bestätigend. Okay, Harden, okay. Ja, also ja.
Das hätte auch ein Harden, ich guck mal nach, sein können.
Ach so, nein, ja, okay, hast recht. Also ja, Harden stimmt.
Okay, Kevin Durant.
Yes, 2014.
Luca, letztes Jahr.
Yes.
Also, vorletzte Saison.
Dann fehlen dir jetzt noch 4. Und, also einer ist noch ein bisschen offensichtlicher, die anderen liegen länger zurück, sagen wir mal so.
Wie viele Aktive sind es denn noch?
Keiner.
Okay.
Also die einzigen Aktiven sind Harden, KD, Luca und Shay.
Okay.
Okay, damit, das war jetzt ein kleiner. Aus den 2000ern? Genau, einer aus den 2000ern und die anderen drei. Einer davon kannst drauf kommen, das ist so einer der gängigen Namen, wenn es um sowas geht, aber die anderen beiden sind ein bisschen random.
Na, dann entweder Shaq oder Dirk, oder?
Genau, Shaq ist der,
okay,
der aktuellere.
Okay, und die anderen, hast du gesagt, sind offensichtlichere, vielleicht von früher?
Na, einer ist offensichtlicher, also wie gesagt, so ein üblicher Verdächtiger, wenn es um sowas geht. Die anderen beiden sind nicht so offensichtlich, also weiß ich nicht, ob du auf die kommen würdest.
Kareem habe ich schon gesagt, oder?
Ja, noch früher. Also 60er tendenziell.
Ja gut, das ist ja jetzt absolut nicht meine Ära gewesen. Keine Ahnung.
Elgin Baylor ist der offensichtliche und die anderen beiden sind Rick Barry und Bob McAdoo.
Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Aber gute Frage. Hatten wir auch noch nicht. Glaube
ich. Gut. Das freut mich. Falls doch, dann, wir sollten vielleicht mal irgendwie, sollen wir einen Hörer beauftragen, der sich berufen fühlt, einfach alle Folgen nochmal durchzuhören und dann einfach alle Trivias mal so stichwortartig rauszuschreiben, ja, damit wir da eine, wenn ihr meldet da Bock drauf gerne. Habt, meldet euch. Okay, Freunde. Dann soll es das gewesen sein. Wir wünschen euch ein wundervolles Wochenende an der Stelle schon mal, wenn irgendwas Großes passiert, dann sind wir natürlich am Start für euch, gar keine Frage. Ansonsten hören wir uns in alter Frische nächste Woche wieder, wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt, bei patreon.com/doublestepback vorbeizuschauen, dann würde uns das riesig freuen, falls ihr das nicht schon regelmäßig tut. Da kommt fleißig weiterhin Bonus-Content, Bonus-Episoden und ihr könnt uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das cool findet, was wir hier machen. Würde uns sehr freuen. Bis dahin. Double Step Back Out. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.